Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Unser Gast heute mag Kuscheltiere, sagt er. Er rettet Kriechtiere. Geld verdient er mit Schreiben und mit Vorlesen über die Reptilienwelt und seine Wahlheimat, den Berliner Wedding. Und jetzt ist er hier. Guten Morgen, Heiko Werning.
Guten Morgen.
Herr Werning, welche Tiere wohnen denn gerade mit Ihrer Familie unter einem Dach?
Oh, eine kleine Zahl von verschiedenen Amphibien und Reptilien sind tatsächlich bei uns. Kröten, australische Laubfrösche, eine Wasserschildkröte und natürlich meine Chakwallas, die ich schon ewig habe. Das sind so Wüstenleguane, die mir besonders ans Herz gewachsen sind.
Dekorativ, laufen die frei oder alle in Terrarien?
Nein, ja, jeder hat sein eigenes kleines Apartment sozusagen.
Und haben Sie in den ganzen vielen Apartment mal die Beinchen zusammengezählt, wie viel da so kreucht und fleucht,
Beine sie kommen? Da kämen natürlich noch die Fauchschaben dazu und da müsste man sehr viele Beine zählen.
Die haben, glaube ich, 8, ne?
Die haben 6. Insekten Nummer 6, Spinnentiere 8.
Unser Gast Heiko Werning ist Reptilienforscher aus Berufung und Froschbeschützer aus Notwendigkeit. So steht es in seiner Vita. Herr Werning, je schuppiger und je glitschiger, desto größer die Zuneigung?
Na, ganz so einfach ist die Formel nicht. Aber tatsächlich finde ich Tiere interessant, die auf den ersten Blick vielleicht etwas ungewöhnlich wirken und wo es dann umso spannendere Dinge in der Biologie zu entdecken gibt oder die einfach nur durch ihr bizarres Äußeres bezaubern. Und auf den zweiten Blick sind die dann oft besonders hübsch auch.
Und ekeln tun sie sich für gar nichts?
Nee.
Okay.
Also ich finde, Ekel ist keine Kategorie in Tieren.
Ihre Mutter im westfälischen Münster, die muss ziemlich gelitten haben. Mit welchen Viechern ging es denn los?
Ja, es ist eigentlich so eine typische Zoologenbiografie, würde ich fast sagen. Ich glaube, fast alle fangen so an, dass sie irgendwann zum Tümpel losziehen und Molche einfangen oder Frösche mit nach Hause bringen. Das habe ich natürlich auch gemacht. Und meine Mutter war am Anfang wenig begeistert. Das erste Terrarium musste dann auch noch in der Garage stehen. Aber es ist mir dann gelungen, diese Tiere nach und nach ins Haus einzuschmuggeln. Und als ich dann, also schon so zu Grundschulzeiten, und als ich dann 1991 nach Berlin gegangen bin, da hat meine Mutter dann darauf bestanden, dass tatsächlich 2 Terrarien da bleiben mussten, in denen unsere ersten Wasseragamen, die ich selber gezüchtet hatte, das sind so südostasiatische Echsen, da geblieben sind, weil sie sagte, nee, die geben wir jetzt nicht her. Die haben wir hier großgezogen und die bleiben hier. Und die sind noch 20 Jahre dann danach, haben die noch da gelebt und sind von meiner Mutter liebevoll betreut worden.
Also die Überzeugungsarbeit hat früh gefruchtet. Sie hatten, Herr Werning, 20 Jahre lang eine eigene Wohnung für Gebirgsleguane. Eine ganze Wohnung.
Eine kleine Wohnung, muss man vielleicht dazu sagen.
Naja gut,
aber eine eigene.
Hatten die da Freilauf oder alle in Terrarien oder wie?
Nee, man muss die immer in Terrarien halten, um ihnen eben die richtigen Klimabedingungen und so weiter geben zu können. Also das ist schon wichtig. Und gerade deswegen habe ich das gemacht, weil diese Hochgebirgsleguane, mit denen ich mich damals beschäftigt habe, wirklich sehr speziell sind. Die leben eben, wie der Name schon sagt, oben im Gebirge und da wird es halt sehr kalt nachts und das war mir in der eigenen Wohnung suspekt und da dachte ich...
Naja, aber Gebirgsleguan, das klingt ja schon nach Kletterlust und ich dachte, fühlen die sich überhaupt wohl unterm Dach?
Die selber klettern jetzt nicht, sondern die sitzen auf ihren Steinen wie unsere Eidechsen auch. Aber sie leben eben so auf 4000 Meter Höhe und haben da sehr spezielle Klimabedingungen. Und um die eben nachstellen zu können,
Wohnung ein Kühlschrank sein.
Nicht kompatibel mit meinen eigenen Klimavorstellungen.
All das ist geschehen auch zu wissenschaftlichen Zwecken und auf die wollen wir noch kommen. Aber erstmal, Herr Werning, reden wir über ein sehr schönes Buch von Okapi, Scharnierschildkröte und Schnilch, ein prekäres Bestiarium. Allen Viechern mit den teilweise sehr tollen Namen ist gemeinsam, dass es ihnen nicht allzu gut geht auf der Welt. Sehr knapp sind sie oder gar vom Aussterben bedroht, haben sie unter den vielen Tieren, die Sie da mit einer Kollegin beschrieben haben, ein Lieblingstier?
Und man hat ja alle seine Kinder gern. Also je mehr ich mich damit befasst habe, desto mehr sind sie mir ans Herz gewachsen. Aber in der Tat, es gibt schon so ein paar, die man wirklich besonders gern hat. Also Joes Scharnierschildkröte zum Beispiel, mit der habe ich auch eine lange Geschichte gemeinsam. Oder den Darwin-Frosch natürlich, mit dem für mich so ein bisschen die ganze Amphibienleidenschaft dann ernsthafter anfing. Also klar, man hat seine persönlichen Favoriten.
Joes Scharnierschildkröte. Was ist das für ein Viech?
Sieht erstmal aus wie eine normale Schildkröte, wie man sie so kennt, hat aber einen Spezialmechanismus im Bauchpanzer, nämlich so eine Art Scharnier, wie man das von Türen kennt, und kann damit eben auch den Panzer zumachen. Normale Schildkröten können sich ja immer nur in ihren Panzer zurückziehen. Dann haben sie aber den Nachteil, dass vorne ja noch so ein Loch drin ist, wo ein böser Beutegreifer durchaus rein kann. Und das haben die Scharnierschildkröten perfektioniert, indem sie einfach den Bauchpanzer noch so nach oben klappen können. Und da kommt wirklich keiner mehr rein.
Und sie zeigen das ganz wunderbar mit den Händen. Also dieses Tier macht total dicht.
Das macht total dicht. Das ist, wir haben das so beschrieben als die Meisterin des Social Distancing.
Nicht mehr hören, nicht mehr sehen, nicht mehr fühlen. Scharnierschildkröte, alles dicht. Und der Beutelteufel?
Der tasmanische Beutelteufel ist, naja, es gibt keinen anderen so gesehen, besteht keine Verwechslungsgefahr. Das ist so ein bisschen der Wutbürger unter den Tieren, ein etwas übellauniges, schlecht riechendes Tier, das immer gleich auf Angriffsmodus schaltet. Und besonders beißkräftig ist, und es hat aber alles nichts genutzt. Leider ist auch der stark zurückgegangen. Also früher lebten die in Australien, da sind sie schon vor langer Zeit vertrieben worden. Jetzt gibt es sie nur noch auf Tasmanien. Und jetzt haben sie unglücklicherweise auch noch eine Viruserkrankung. Wir wissen ja, wie lästig das ist. Und weil sie so unverträglich untereinander sind, stecken die sich auch noch dauernd an, weil sie miteinander kämpfen.
Und also das Rumpelstilzchen machen hat nichts genützt, ja.
Nee, leider nicht.
Mit lateinischen Namen und wissenschaftlichen Sachbegriffen kommen sie uns nicht. Das ist auch gut so, denn die deutschen Bezeichnungen sind viel blumiger. Eben Scharnierschildkröte oder Beutelteufel, auch bayerische Kurzohrmaus kommt vor. Also klingt in der Tat viel süßer als Eisbär, Schneeleopard oder Wisent, die in diesem nicht nur spaßigen Bestarium ja auch ihren Platz finden. Aber was uns noch fehlt, Herr Werning, ist der Schnilch.
Ja, das ist ein besonders geheimnisumwittertes Tier. Da gibt es Expertenstreitigkeiten drum, ob es eher so in Richtung Steinlaus-Verwandtschaft tendiert oder doch mehr in Richtung Gremlin, da muss noch vieles geklärt werden.
Die Steinlaus, das heißt, nicht nur Herr Jimmick hat den entdeckt, sondern auch Herr Loriot.
Das ist richtig, das sind die großen Steinlaus-Forscher, und in großer Ehrerbietung haben wir jetzt den Schnilch in die offizielle Literatur eingeführt.
Sagen Sie, nicht erfunden. Also den Schnilch findet man dann nur bei Ihnen. Und Loriots wunderbaren Sketch zur Steinlaus, den finden Sie noch bei YouTube. Und wenn man die lange genug beobachtet, die Steinlaus, dann springt einem womöglich sogar ein Schnilch vor die Füße.
Das könnte gut sein.
Es gibt Tiere, die sind vom Aussterben bedroht und die haben eine ganz gute Lobby, der Eisbär etwa oder der Orang-Utan. Andere sind nicht so hübsch und nicht so putzig und die finden keinen, der Lust hat, sich um sie zu kümmern. Es sei denn, sie finden Heiko Werning und Freunde. Dann kriegt auch der Gebirgsleguan ein geschütztes Plätzchen oder die Geburtshelferkröte. 20 Jahre lang, Herr Werning, haben wir es vorhin kurz erwähnt, waren die Gebirgsleguane sogar in einer Extrawohnung. Nicht zuletzt im Auftrag der chilenischen Regierung, wenn ich es richtig weiß, oder?
Genau, wir waren damals eingeladen zu einem Kongress in Santiago de Chile, der vom Umweltministerium ausgerichtet wurde. Und da ging es eben auch um bedrohte chilenische Arten und wie man sie erfolgreich nachzüchten kann, um sie durch Zucht zu erhalten. Und daraus ist damals ein sehr interessantes Projekt geworden, nämlich zur Rettung des Darwin-Frosches. Das ist ein kleiner Frosch mit sehr lustigen Verhaltensweisen. Also zum einen sind da die Männchen, die Brutpflege betreiben, indem sie die Kaulquappen einfach runterschlucken und in ihrem Kehlsack aufbewahren bis zur Metamorphose, also bis die fertigen kleinen Fröschchen dann einfach ausgespuckt werden.
Also die Männer sind schwanger da.
Die Männer sind dann tatsächlich schwanger und spucken fertige kleine Frösche aus.
Und davon ernährt sich der Gebirgsleguan?
Nein, die haben damit nichts zu tun.
Ich hatte nach dem Gebirgsleguan gefragt, weil sie den ja in ihrer Wohnung gezielt gezüchtet haben,
richtig,
oder?
Richtig, ja. Es ist so ein, über die ist halt relativ wenig bekannt gewesen und es ist ja immer wichtig, dass man auch so Grundlagendaten überhaupt erfasst und das kann man in der Natur kaum machen, weil das so aufwendig ist. Also niemand kann sich ja jetzt monatelang auf 4000 Meter Höhe irgendwo hinlegen und deswegen kann man das unter Laborbedingungen eben ganz gut im Terrarium dann machen und beobachten.
Aber wenn man eine Art züchtet mit dem Ziel, sie zu erhalten, dann auch sicher mit dem Ziel, sie wieder anzusiedeln, da wo sie herkommt, irgendwann mal, wenn alles gut geht. Kann da eine Weddinger Privatzucht wirklich hilfreich sein?
Ja, also das ist eigentlich der Gedanke, der uns auch zu diesem Buch letztlich gebracht hat. Citizen Conservation heißt da unser Ansatz, dass jeder als Artenschützer wirken kann. Denn es gibt da eine wirklich erschreckende Vielzahl an gefährdeten Arten, von denen viele leider wirklich nur noch durch Erhaltungszucht zu retten sein werden. Also eigentlich alle Tiere, die wir in diesem Buch beschreiben, sind Arten, die durch Erhaltungszucht gerettet wurden oder gerettet werden müssen, weil es gar keine Chance mehr gibt, die in freier Natur zu erhalten tatsächlich.
Mhm. Und das machen Zoos ja auch.
Genau. Und das ist genau der Gedanke. Es ist ja ein Projekt, das auch von den Zoos mitgetragen wird. Die schiere Masse an Arten macht es eben unmöglich, dass die Zoos das alleine leisten können, diese Arbeit. Plus, es sind natürlich auch nicht alles Arten, die jetzt so großen Schauwert haben für das normale Publikum. Also diese kleinen Mallorca-Geburtshelferkröten, die ich zum Beispiel bei mir zu Hause habe, das sind 3 Zentimeter große braune Frösche, die sich tagsüber nur verstecken. Das ist jetzt für einen Zoo nicht so super attraktiv. Aber die kann man natürlich ganz problemlos in privater Haltung, wenn man weiß, was man tut, halten und vermehren. Und wenn man das koordiniert, und das ist genau der Ansatz, den wir haben, dass wir diese privaten Halter zusammenbringen, dann ist das im Grunde auch so gut wie eine eben koordinierte Zucht, wie die Zoos das machen. Und wenn man dann zusammenarbeitet noch, kann man da eine ganze Menge zusätzlicher Arten retten, die sonst wahrscheinlich keine Chance mehr hätten.
Das sind oft dann so, ich sag mal, Amateurfachleute. Also Menschen, die aufgrund einer Leidenschaft für das, was da rumkriecht und wirklich substanziell unheimlich viel Wissen zusammengetragen haben, ohne dass sie nun Biologen und Zoologen oder Diversitätsforscher sind. Aber in ihrer Spezies sind sie wahrscheinlich top.
Das sind oft die wirklichen Fachleute, muss man tatsächlich sagen. Also Leute, die ihre gesamte Freizeit investieren manchmal und diesen Tieren immer hinterher spüren, die zu Hause haben, Stunden um Stunden mit denen verbringen. Das kann natürlich ein bezahlter Tierpfleger im Zoo am Ende auch gar nicht leisten. Also wir haben wirklich bei ganz vielen solcher Tiere die wirklichen Fachleute oft im Laienpublikum, also die das nicht beruflich machen. Laien sind es natürlich nicht.
Und ist das schon mal gelungen, dass Privatleute in ihren Wohnungen oder draußen in einer großen Voliere, das muss ja nicht alles im kleinen Aquarium sein, wirklich eine Tierart gerettet haben, die dann auf der Welt irgendwo wieder in etwas reicherem Maße als vorher rumkriecht, rumfliegt?
Eine ganze Reihe sogar. Also wir haben im Buch 2 Arten beschrieben, die tatsächlich nur noch in Aquarien leben und im Grunde auch nur noch in privaten Aquarien. Alfreds Prachtgurami und ein Viktoriasee-Buntbarsch, die sind in ihren Heimatgewässern schon ausgestorben.
Aber wenn es die wieder gibt, warum setzt Alfred sie nicht aus?
Naja, man muss natürlich erstmal dafür sorgen, dass auch wieder Lebensräume zur Verfügung stehen. Also, also der Viktoriasee ist wirklich Schauplatz einer großen Ökokatastrophe. Und im Moment hätte da kein Fisch eine Chance, wenn man ihn da wieder aussetzen würde. Also das ist eben, darum geht es eigentlich, dass man Optionen für die Zukunft behält. Und dass man dann, wenn die Dinge sich wieder bessern, woran man natürlich arbeiten muss, die Tiere überhaupt noch hat. Weil wenn sie erstmal ausgestorben sind, dann kann man sie auch nicht wieder ansiedeln.
Also Arche Noah-mäßig. Man hofft dann drauf, dass der Buntbarsch irgendwann wieder
dahin kann.
Dahin kann.
Und das funktioniert natürlich. Also auch da haben wir eine Reihe Beispiele im Buch, wo Tiere dann wieder ausgesiedelt worden sind, die jetzt auch wieder zahlreich vertreten sind. Das vielleicht bekannteste Beispiel ist der Biber, der jetzt inzwischen wieder überall rumrennt. Der war aber praktisch ausgestorben und ist wirklich durch Zuchten von Zoos und Naturschutzstationen überhaupt erst wieder ins Spiel gebracht worden. Oder ganz spektakulär beim Waldrapp. Das ist so ein lustiger,
furchtbar hässlicher Vogel.
Ich habe mich ja sehr in ihn verliebt. Ja.
Nackter Hals, völlig faltig.
Sieht ein bisschen aus, als wäre gerade so ein Böller auf seinem Kopf explodiert. Ja. Und, aber die waren früher in Deutschland weit verbreitet und sind hier komplett ausgestorben gewesen, im Alpenraum auch, und sind jetzt von Zoos und solchen Zuchtstationen wieder gezüchtet worden und ausgesiedelt worden mit einem wahnsinnig aufwendigen Projekt. Weil das Problem bei denen ist, das sind Zugvögel. Also das heißt, die leben zwar dann in Deutschland, müssen aber in den Süden ziehen. Nur die lernen diesen Zug von ihren Eltern, da es aber keine mehr gab.
Ja, wussten mit Wohnung einfach, ist da nichts zum Halten und Züchten.
Ja. Da wussten die einfach nicht mehr, wo die hinfliegen sollen. Und dann mussten diese Artenschützer mit so kleinen Leichtflugzeugen vorausfliegen und denen erstmal den Weg über die Alpen zeigen. Und aber auch das hat funktioniert.
Also man investiert da eine Menge Zeit. Citizen Conservation heißt die Organisation. Wenn ich da mitmachen möchte, wie komme ich an die Tiere?
Na, das ist das Prinzip. Wir verteilen diese Tiere und natürlich jetzt eher nicht Waldrappe, sondern in dem Fall halt solche Fische zum Beispiel. Wir haben den Mangarahara-Buntbarsch, ein ebenfalls fast ausgestorbener madagassischer Süßwasserfisch.
Und den bringen Sie mir dann vorbei oder
und,
wie?
Naja, im Prinzip schon. Ja. Ne? Also, und wenn man zu Hause Goldfische hält, kann man eigentlich auch Mangarahara-Buntbarsche halten.
Und wie animiere ich die dann zur Fortpflanzung?
Na, man muss natürlich wissen, wie es geht. Wir stellen auch die entsprechenden Informationen zur Verfügung. Wir haben ausgearbeitete Haltungsrichtlinien für jede Art. Und wenn man das richtig macht, dann kann man die züchten. So.
Dann machen die das schon.
Genau.
Die Beobachtungsgabe, die Heiko Werning bei seinen Reptilien zeigt, die wendet er auch auf Menschen an, mit Vorliebe auf die Menschen seines Bezirks. Und das ist der Berliner Wedding, ein alter Arbeiterbezirk, in dem es aber schon lange keine große Industrie mehr zum Arbeiten gibt, aber offenbar eine sehr eigene Spezies Mensch, die Heiko Werning, unser Gast, heute ins Herz geschlossen hat. Und so gibt es mein wunderbarer Wedding vom wilden Wedding, vom Wedding verweht. Und da fehlte nur noch Wedding sehen und sterben. Und das gibt es jetzt auch. Herr Werning, ich gebe Ihnen mal 30 Sekunden Zeit, um einen Flensburger oder eine Garmischerin davon zu überzeugen, dass sie für einen Besuch im Wedding das Brandenburger Tor links liegen lassen sollen. Kurze Liebeserklärung an den Kiez.
Naja, das Schöne am Wedding ist tatsächlich, dass er so bodenständig und unaufgeregt auf eine Weise ist. Es gibt da jetzt nichts besonders Wichtiges zu sehen. Es leben einfach sehr viele verschiedene Menschen dort, meistens ganz skurril, aber freundlich zusammen. Und man kann sich da, finde ich, einfach wohlfühlen.
Okay, ich weiß jetzt nicht, ob die dafür das Brandenburger Tor links liegen lassen.
Müssen sie vielleicht auch gar nicht.
Aber Sie lesen uns mal einen kleinen Ausschnitt, der zumindest ein oder zwei Weddinger ein bisschen beschreibt.
Sehr gerne. Ich habe Hunger und gehe zum neuen Imbiss in der Müllerstraße, den offenbar gut integrierte Araber hier aufgemacht haben, denn der Laden heißt Verwöhn dein Bäuchlein. Das ist zweifellos der schönste Name der Gegend, seit die Kneipe, der Goldene Dreieck, geschlossen hat und die Pommesbude am U-Bahnhof Seestraße nicht mehr You Kill It We Grill It heißt. Das Shawarma im Verwöhn dein Bäuchlein ist selbstverständlich halal, wie eine große Aufschrift im Fenster versichert. Eine Kundin kommt herein und bestellt eines. Sie trägt zwar kein Kopftuch, trotzdem könnte Halal für sie ein Verkaufsargument sein, denn sie hat eine Leine in der Hand und am anderen Ende ein kleines schwarzes Schwein. Ein Schwein. Sie führt ein Schwein mitten durch den Wedding spazieren. Hier und da schaut zwar jemand kurz verwirrt auf, als ihm klar wird, dass da kein Hund an der Leine ist, sondern ein Schwein, aber trotzdem sagt niemand etwas. Vorbildlich. Die Frau hat halt ein Schwein dabei, was gäbe es dazu auch groß zu sagen, außer eben, oh, ein Schwein. Aber das sieht man schließlich auch so, selbst im naturfernen Wedding können die Leute mühelos ein Schwein erkennen, schon aus religiösem Selbstschutz. Ich überlege kurz, ob es ein Problem ist, dass im Halal-Grill ein Schwein verkehrt, aber die Araber im Verwöhn dein Bäuchlein scheint es nicht zu stören. Und die paar Leute, die anfangs kurz geguckt haben, haben das Interesse schon wieder verloren. Kein Wunder. Ich meine, früher lief hier immer jemand wie Friedrich der Große gekleidet über die Müllerstraße in voller Montur mit Hut und Perücke Tag für Tag. Hat auch keiner groß geguckt. Der eine als Preußenkönig, die andere mit Schwein. So läuft das hier eben.
So läuft das hier eben im Wedding von Heiko Werning. Eben der Spaziergang mit dem Schwein. Das Schwein haben Sie wirklich selbst beobachtet,
samt Halterin. Ja, das gab es regelmäßig.
Ich mag ja besonders das politisch etwas Unkorrekte Ihrer Texte. Haben Sie dafür auch mal Ärger? Ab und zu?
Ja, ach, ich würde das jetzt gar nicht so als politisch unkorrekt bezeichnen, sondern ich beobachte und ich mag ja die Leute und ich finde, im Grunde macht man es wirklich, wie man es als Verhaltensforscher lernt. Man guckt und staunt und schreibt auf und muss es eben, man muss die Leute auch mögen. Das ist, glaube ich, das Geheimnis und darum geht es mir ja im Grunde. Also ich mag diese Protagonisten ja.
Aus dem Fenster gucken, im Café sitzen und sich umgucken und dann laufen die schon vorbei,
genau,
im Wedding.
Und da muss man auch nicht jetzt übertriebene Befindlichkeiten da pflegen oder so. Also und die meisten können das auch sehr gut ab. Also wir haben auch in jeder Form von Kneipe und auch mit Leuten mit Migrationshintergrund Lesungen gemacht. Und also die allermeisten können es gut ab. Ein paar Humorlose gibt es natürlich immer, die hinterher schimpfen. Aber das ist ja unter Bio-Deutschen mindestens genauso verbreitet. Also das macht mir keine Sorgen.
Hängt der Madenautomat noch?
Der Madenautomat ist immer noch da in der Tegeler Straße. Inzwischen, glaube ich, eine Institution, kann man sagen. Es war
außerhalb vom Wedding müssen Sie das erklären.
Da hängt an einer Hauswand ein Automat, in dem man Maden ziehen kann. Also wirklich lebende Maden. Und es wollte mir immer keiner glauben. Und genau, wenn die Leute sagen, gehen wir zum Brandenburger Tor, war mein Gegenvorschlag, ne, wir gucken uns mal was Interessantes an, wir gehen mal zum Madenautomaten. Und tatsächlich, wenn man dann da Geld reinwirft, hat man hinterher eine Packung Maden in der Hand.
Und, für die Angler und die
klar,
Leute, die das Tierfutter vergessen haben.
Das ist natürlich der Hintergrund.
Haben, ja.
Es ist ein Angelgeschäft. Ne? Und wenn Leute früh morgens losfahren zum Angeln, können sie sich da frische Köder ziehen. Aber es ist eben doch eine etwas unkonventionelle Lösung und sorgt immer wieder für Erstaunen.
Viel Malerisches, viel Herbes, viel Handfestes vom Wedding. Aber ist diese Lobpreisung, Herr Werning, nicht inzwischen auch ein Stück Illusion? Also es gibt Wohnungsnot in Berlin, hat da Mitte längst den Wedding nicht längst okkupiert? Also inklusive Ökoläden und Kaffee mit Hafermilch, Schott gibt doch auch alles im Wedding. Also ist das inzwischen schon nostalgisch, was Sie da tun?
Nein. Tatsächlich nicht. Natürlich gibt es genau diese Gentrifizierungstendenzen auch im Wedding und Wohnungsnot macht da natürlich auch nicht Halt. Das hat sich schon auch sehr verändert und Veränderungen zu beschreiben, finde ich, ist ja auch Chronistenpflicht und das tue ich auch und auch da gibt es viele komische Zusammenstöße. Also in dem Buch finden sich auch Geschichten über erste Erlebnisse in veganen Cafés, die mitunter genauso skurril sind. Klar, die Dinge ändern sich einfach.
Wie lange sind Sie schon da?
Na, ich bin 91 aus Münster nach Berlin gezogen und direkt in den Wedding und habe die Seestraße seither nicht mehr verlassen.
Bestechungsversuch. Was müsste ich Ihnen bieten, damit Sie nach Zehlendorf ziehen, in den schicken Südwesten?
Ach, weiß ich nicht, ich fühle mich da tatsächlich sehr wohl und solange ich da eine Wohnung habe.
Was müsste ich bieten?
Ja, ach, eigentlich. Ich glaube, ich bleib da.
Herr Werning, was ist an Ihnen denn nach 30 Jahren Berlin noch so richtig westfälisch?
Ach, eigentlich alles. Ich glaube, das wird man nicht mehr los. Also ich bin ein Westfale in Berlin, so ist es eben. Also,
und was ist das, westfälisch in Berlin sein?
Naja, ich glaube eben auch so eine gewisse Bodenständigkeit und der Sprachduktus bleibt natürlich. Also da.
Die Melodie auf jeden
genau,
Fall.
Genau,
ne?
Da fasst man sich auch nicht mehr an und man ist natürlich geprägt dadurch, wo man aufgewachsen ist, klar.
Man sagt ja, die Westfalen sind stur. Ist es auch stur, 30 Jahre lang im damals noch sehr unwirklichen Wedding in einer Erdgeschosswohnung zu bleiben und da Kinder großzuziehen, Familie zu haben?
Ich glaube schon. Es hat tatsächlich ein bisschen was mit dieser Sturheit zu tun. Also natürlich haben uns immer viele Leute gesagt, das könnt ihr doch nicht machen und die Kinder da in die Schule geben und so. Doch, natürlich kann man das machen. Es ist doch alles und war auch richtig. Also es hat alles gut funktioniert und Ja, es ist, glaube ich, tatsächlich, der Westfale klebt ein bisschen an seiner Scholle. Ich bin da damals zufällig da gelandet, weil 1991, als ich herkam, herrschte zumindest in West-Berlin auch große Wohnungsnot. Und da war halt im Wedding noch was frei. Als ich dann mit meinen Bekannten da hingezogen habe, die gesagt, ja, kein Wunder, das wundert uns nicht, dass hier noch was frei war. Es war halt ein bisschen unwirtlich tatsächlich. Hm. Aber trotzdem kann man sich da natürlich einleben und wohlfühlen. Und es war ja auch immer ein sehr durchmischter Bezirk. Also dieses Zerrbild vom Ghetto, was manchmal in den Medien dann gezeichnet wurde, hat so auch nie gestimmt. Also
studiert haben Sie technischen Umweltschutz, aber ja, diesen Beruf offenbar nie ausgelebt.
Nee, ich bin schon während des Studiums. Also es ging mir auch tatsächlich um diese ökologische Grundausbildung, um diese naturwissenschaftliche Grundausbildung. Und ich war damals aber schon mit den Amphibien und Reptilien befasst und habe dann noch die Bühnenkarriere begonnen als Lesebühnen-Mitwirkender. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, davon kann ich gut leben und fand es dann auch spannender, als Klärwerke zu planen, obwohl das auch eine wichtige Aufgabe ist.
Und auf den Lesebühnen lesen Sie dann solche Texte vor wie eben?
Ja.
Bisschen länger.
Genau, also bei den Brauseboys jeden Donnerstag im Wedding und bei der Reformbühne Heim und Welt jeden Sonntag in der Beiz bin ich dabei seit vielen Jahren. Ich mache das seit 2003 und ja. Wir treten auch wirklich immer auf. Es ist selbst jetzt in der Pandemie kein einziger Tag ausgefallen. Da mussten wir natürlich dann in den Livestream ausweichen, weil man ja nicht mehr auftreten durfte.
Jenseits der Pandemie, jeden Donnerstag, egal was los ist,
ob die
BVG, also der Verkehrsverbund ausfällt, ob es Kyrill, der Sturm oder so.
Wir hatten jetzt alles, Weihnachten, Orkane, Kriegsanfänge, also nein, wir ziehen das durch. Und
okay, das, und wenn die Leute das nicht mit durchziehen, wenn es voll ist, kommen 50, 60 Leute und wenn es nicht voll ist, was dann?
Dann kommen halt nur 10 und dann muss man auch einen schönen Abend machen. Und uns geht es ja auch darum, das aktuelle Zeitgeschehen zu bearbeiten in kurzen literarischen, satirischen Texten. Und es dient uns auch selbst. Also ich glaube, gerade in dieser Pandemiezeit war das einfach für uns auch wichtig, dass wir immer zusammengekommen sind, uns ausgetauscht haben, das Ganze literarisch verarbeitet haben. Und
4 Leute machen das zusammen.
Nee, es sind immer 5 oder 6 als festes Team. Und dazu laden wir auch noch Gäste ein. Aber im Grunde ist es ein bisschen wie eine Band, nur ohne störende Instrumente.
Das heißt, 5, 6 Leute, da müssen die Texte kurz sein. Irgendwann wollen die Leute auch nach Hause. Also welche Rolle hat das Publikum? Macht das irgendwie auch mit? Bei solchen Lesebühnen ist ja manchmal viel, viel Action. Also das ist ja nicht so, wie man sich das eine klassische Lesung vorstellt. Und sie hören jetzt alle 1,5 Stunden zu und dann signiere ich mein Buch. Es läuft ja anders, ne?
Genau, also wir legen schon Wert auch auf die Atmosphäre natürlich. Also bei uns kann man gerne dazu was trinken, auch ein Bier trinken. Es ist ja eher Clubs oder Kneipen und nicht in Literaturhäusern. Aber es ist schon eine richtige Show. Wir machen 2, 2,5 Stunden Programm und jeder liest üblicherweise 2 neue, idealerweise neu geschriebene Texte. Und dazu gibt es dann auch noch musikalische Gäste. Und ich mag dieses Format sehr. Als ich nach Berlin gekommen bin, war das so eine meiner ersten kulturellen Entdeckungen. Ich kannte das natürlich gar nicht.
Kam vor allen Dingen in den Wendejahren auf, in den 90ern in Berlin. In den Hinterhauskneipen, in den zum Teil noch gar nicht wieder aufgebauten oder sanierten Häusern. Und dann Schild draußen, heute Abend Lesung, kommt doch rein.
Ganz genau.
Kenne ich noch aus meinen ersten Jahren in Berlin. Ja. In meiner Küche heute Lesung. Und Sie haben das aber über 30 Jahre konserviert. Ist das Publikum mit Ihnen älter geworden? Oder
ja,
kommen da
ist es tatsächlich.
Leute?
Also es gibt natürlich auch junge Leute, die auch sowas machen. Also jetzt ist es ja stärker an den Poetry Slam abgewandert, wo das jüngere Publikum oft hingeht. Und natürlich hat es auch immer mit den Akteuren zu tun. Also da sind dann eben jetzt auch 30 Jahre zwischen, wenn wir Geschichten vorlesen. Das interessiert dann vielleicht auch nicht jeden 20-Jährigen. Nichtsdestotrotz, wir haben durchaus gemischtes Publikum, aber der Altersschnitt ist im Laufe der Zeit natürlich gestiegen. Das muss man schon zugeben. Aber bei uns ja auch.
Eigentlich, habe ich gehört, wollten Sie Rockstar werden. Was ist da schiefgegangen?
Nein, also das stimmt natürlich nur halb, aber ein bisschen eben doch. Ich bin tatsächlich über das Liedermachertum in die Lesebühnenszene geraten. Das heißt, ich habe damals angefangen, Lieder zu schreiben, am Klavier die zu singen und habe Auftrittsmöglichkeiten gesucht. Und habe mich dann von Lesebühnen, die wie gesagt ja auch musikalische Gäste haben, einladen lassen und bin so in diese Szene dann so rein diffundiert in den 90er Jahren, weil ich sie eben als Publikum kannte und so schön fand. Und natürlich habe ich damals dann gedacht, boah, ich werde dann irgendwann berühmter Liedermacher. Und dann habe ich mich aber irgendwann darauf beschränkt, die berühmten Liedermacher lieber kennenzulernen und freue mich jetzt mit Leuten wie Manfred Maurenbrecher befreundet zu sein und schreibe aber jetzt lieber meine Texte selbst.
In die Szene rein diffundiert, das muss ich Ihnen irgendwann mal klauen. Sie haben also den Rockstar, ich sag's mal vorsichtig, Sie haben ihn umgeleitet. Ich meine, so eine Band mit so eine Lesefreundschaften mit Leuten, die oben Texte machen, in einem ganz intimen Rahmen vor einem kleinen, aber begeisterungsfähigen Publikum, hat ja auch was von Combo.
Ja, stimmt. Also es hat auch alle Elemente davon und ich glaube, vielleicht ist es einer der Gründe, warum wir es auch so gerne machen. Und natürlich machen wir es auch gerne mal vor größerem Publikum. So ist es ja nicht. Also die Brauseboys machen jedes Jahr einen Jahresrückblick, auch seit inzwischen 17 Jahren. Und da kommen dann auch schon mal mehr als 100 pro Abend. Also.
Und wenn man parallel noch zwei Reptilien-Fachzeitschriften verantwortet, kann man auch davon leben.
Ja.
Zwei Beine.
Genau, also es sind tatsächlich zwei größere Stränge, mit denen ich arbeite. Also eben einerseits diese Amphibien-Reptilien-Geschichte mit dem Citizen Conservation Projekt und den Fachzeitschriften, die ich redigiere und lekturiere. Und das macht natürlich unabhängig. Das ist für mich sehr komfortabel, also finde ich zumindest. Und ich freue mich auch. Also das ist dann doch, also ich glaube, wenn man immer nur in diesem wissenschaftlichen Bereich unterwegs wäre, würde mir dann doch so ein bisschen dieser gesellschaftliche und politische Anspruch fehlen.
Dürfen wir uns Sie als glücklichen Menschen vorstellen?
Ich finde schon tatsächlich ein großes Privileg, dass ich einfach das machen kann, was ich sehr gerne mache und davon leben kann tatsächlich, ja.
Und Citizen Conservation?
Citizen Conservation.
Conservation, genau. Also die Bewahrung der Natur durch Privatleute, dieses Herzensanliegen, das zur Diversität ja wirklich seinen Stellenwert beiträgt, die Rettung von Tieren durch private Nachzucht. Über welchen Erfolg freuen Sie sich eigentlich persönlich am allermeisten?
Den ich persönlich erzielt habe? Naja, also wie gesagt, ich habe ja diese Mallorca-Geburtshelferkröten und wenn es gelingt, durch die Nachzuchten von mir und vielen anderen, die das machen und den Zoos, mit denen wir zusammenarbeiten, diese Art zu erhalten, dass auch die Leute in 100 Jahren, die sich noch angucken können und sich an deren verrückten Fortpflanzungsverhalten erfreuen können, dann finde ich, hat es das schon gelohnt.
Und ich bin ja völlig fasziniert, wie selbstverständlich jemand von Geburtshelferkröte spricht. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, aber unseren Hörern müssten Sie noch kurz sagen, wer da wem hilft.
Da ist es tatsächlich so, dass die Männchen die Eier um ihre Hinterbeine wickeln und dann mit denen herumlaufen. Und weil dieses Wickeln so aussieht, als zögen sie die Eier aus dem Bauch der Weibchen heraus, ist dieser Name Geburtshelferkröte entstanden. Aber in Wirklichkeit ist es auch eine spezialisierte Brutpflegeform. Das heißt, das Männchen passt auf, dass diese Eier sich gut entwickeln. Und wenn die Kaulquappen dann schlüpfen, dann geht das Männchen zum Wasser und lässt die einfach zu Wasser, wo sie dann ihre Rest-Kaulquappenzeit verbringen.
Super, entlastet die Frauen, die Männchen machen die Arbeit. Das ist doch auch mal was Feines. Haben alle Ihre Haustiere heute schon gefrühstückt oder wird das erst nach unserem Gespräch sein, dass die gefüttert werden?
Na, die kriegen ja tatsächlich immer nur alle paar Tage was. Und gestern Nacht aber habe ich große Fütter-Session gemacht. Da haben alle Kröten ihre Grillen bekommen. Und so gesehen, ja, ist heute erstmal schon Ruhe.
Ich danke Ihnen für diese Stunde. Wünsche alles Gute für Mensch und Viech. Heiko Werning war das